Fukushima heißt ins Deutsche übersetzt Insel des Glücks. Doch nach dem Tsunami im März 2011 und der dadurch verursachten Nuklearkatastrophe würden nur sehr wenige Menschen das zweifelhafte Glück auf sich nehmen, das kontaminierte Terrain zu betreten, geschweige denn dort zu leben. Mehr als 170.000 Einwohner der Provinz, etwa 250 Kilometer nordöstlich von Tokio, wurden seinerzeit evakuiert. Der Brief, der den Architekten Paul Neuhaus im Frühjahr 2017 erreicht, kommt von Ken. Ihn und seine Frau Mitsu hat Paul vor vielen Jahren in Deutschland kennengelernt. Nun lädt Ken Paul im Auftrag seines Onkels nach Japan ein. Der Onkel ist Bürgermeister eines Dorfes in der Provinz Fukushima. Die Regierung hat die Region zur Wiederansiedlung freigegeben, doch die Bevölkerung weigert sich, zurückzukehren. Der Bürgermeister bittet Paul Neuhaus, in sein Dorf zu kommen, um dort eine Künstlerkolonie zu gründen. Diese soll, so die Vorstellung, ein Startsignal zur Heimkehr für die in verstreuten Notunterkünften lebenden Dorfbewohner sein. Die Motive für diesen Plan gründen, so zumindest die offizielle Lesart, in einem gesellschaftlichen Verantwortungsgefühl, das die beschädigten Biografien instand setzen soll.
Er möchte, dass sein Dorf das erste ist, das Pionierdorf in einer anderen Welt. Wenn nicht das schönste Dorf Japans, so doch das mutigste. Keinem Gewinn zuliebe, sondern aus Selbstachtung, aus Sorge um die Zukunft des Menschen. Die wahre Katastrophe ist nicht die nukleare, es ist die soziale. Sie zerstört den Kern der Menschen.
Das ist, ganz nüchtern betrachtet, ein relativ hanebüchener Erzählansatz. Doch Adolf Muschk entwickelt aus dieser Idee ein zunächst leicht befremdliches, dann aber zunehmend anziehendes, elegant und leicht geschriebenes und doch auf verschiedenen Ebenen komplex verwobenes Buch. Paul Neuhaus, 62 Jahre alt, lebt in einem Freiburger Vorort in einem exzentrisch konstruierten, aus zwei Glasquadern bestehenden Haus. Seine Architektenlaufbahn hatte er vor mehr als 30 Jahren unterbrochen, um ein philosophisch angehauchtes Traktat mit dem Titel »Hier und Jetzt« zu verfassen. Und weil Paul das Angebot aus Japan auch gegen die Warnungen seiner Lebensgefährtin Susanne reizt, nimmt er es an und steigt im April 2017 in ein Flugzeug nach Tokio. Im Gepäck hat er die Nachkommenschaften, eine Erzählung seines Leib- und Magenautors Adalbert Stifter. Eine weitere Skurrilität, die Muschk sich erlaubt und im Verlauf des Romans mit staunenswerter Kunstfertigkeit plausibel werden lässt. Denn die Stiftererzählung, in der ein Kunstmaler anstrebt, die Natur sich selbst ähnlicher darzustellen, als sie es ist, verknüpft Muschk gleich auf mehreren Motivebenen mit Pauls japanischer Reise.
Auf ihre verschämte Weise war Stifters Sprache zugleich eine Verräterin, ja ein Vergrößerungsglas dessen, was sie verbarg. Seine Art, nicht davon zu sprechen, machte es unheimlich gegenwärtig. Das Göttliche enthüllte sich so, wie man von ihm niemals hätte sprechen dürfen. Und die andächtige Demut seiner Bilder war verstörender als ihre verschwiegene Nacktheit.
Scham ist ein Schlüsselwort des Romans. Sie spielt in den Biografien sämtlicher Protagonisten auf unterschiedliche Weise eine Rolle. Die Fukushima-Katastrophe wird in der Familiengeschichte von Ken verknüpft mit dem Atombombenabwurf auf die Stadt Hiroshima, der für die Japaner ein Symbol der Niederlage und der Schuld ist. Und auch die Begriffe Natur und Vergänglichkeit spiegeln sich in Muschks Roman in der Stiftererzählung. Ken, der mit seinem Brief die Reise initiiert hat, stellt sich als schwer krank heraus. Also begleitet nur seine Frau Mitsu Paul durch das verseuchte Gebiet, beide in Schutzanzügen und ausgerüstet mit einem Geigerzähler. Diese Passagen sind ohne Zweifel die besten des Romans. Muschk gelingen hier Szenen, die man nicht so schnell vergessen wird. Da ist eine Frau, die mit ihrem Mann zurück in ihr altes Haus gezogen ist. Nachdem der Mann kurz darauf verstarb, vernichtet die Frau nun regelmäßig das Unkraut auf dem gemeinsam geplanten, aber noch nicht angelegten Reisfeld, dem Geist ihres Mannes zuliebe. Oder der alte Yoshimura, der weiterhin die Kühe der Region versorgt, obwohl sie für niemanden mehr zu gebrauchen sind. Das Potenzial, das in dem Szenario steckt, schöpft Adolf Muschk voll und ganz aus. Sicher, die Mischung aus der exotischen Fremdheit der japanischen Kultur und der erhabenen Schönheit der versehrten, aufgelassenen Landschaft ist ein dankbares Arbeitsgebiet für einen Schriftsteller. Aber man muss es auch erst einmal aufspüren und sich zu eigen machen können. In der Beschreibung der Gebäude, auf die Paul und Mitsu treffen, entwickelt Muschk eine wiederum an Stifter angelehnte Ausführlichkeit und Präzision.
Der Hof zwischen den Gebäuden bildete mit dem Sodbrunnen in der Mitte ein Karree, das auf drei Seiten von einem gedeckten Wandelgang umlaufen war. Und ein frisch ergrünter Ahorn warf seinen Schatten darauf. Die Großzügigkeit der Architektur hatte etwas Feierliches und erinnerte an einen Kreuzgang. Hinter der holzbelegten Vorbühne sorgten die Fluchten der verglasten Papierwände für den Eindruck räumlicher Einheit.
Heimkehr nach Fukushima ist auch, man ahnt es schnell, eine Liebesgeschichte. Paul und Mitsu entwickeln auf ihren gemeinsamen Exkursionen eine gegenseitige Anziehung, der sie weder widerstehen können noch wollen. Das Resultat sind zwei, man muss es so deutlich sagen, ganz und gar grauenhafte und peinliche Sexszenen, bei deren Lektüre sich umgehend, da ist der Begriff wieder, Fremdscham einstellt. Glücklicherweise sind sie recht kurz. Zudem hat Adolf Muschk der ersten Liebesszene in einer ironischen und selbstimprägnierenden Wolte umgehend wieder ein Stifterzitat nachgestellt.
Freilich sagt man, es sei ein großer Fehler, wenn man zu wirklich das Wirkliche darstelle.
Das ist zutreffend, aber es ist auch verzeihlich angesichts der poetischen Kraft, mit der Adolf Muschk zwei Menschen auf ein gleichermaßen konkretes wie literarisches Terrain führt. Heimkehr nach Fukushima ist ein tiefgründiger, philosophischer Roman, der Reflexionen über Schicksal und Eigenverantwortlichkeit mit überraschenden Beobachtungen und Erkenntnissen paart. Vielleicht muss man so alt werden wie Adolf Muschk, um ein derart ausgeklügeltes und reifes Buch schreiben zu können.